Eigentlich de facto ist nicht unbedingt Omega-6 das Problem.
Rund 50% von der Umwandlungskapazität sind genetisch bedingt.
Ich sag mal, die negativen Genotypen sind auch dominant. Das heißt, es ist auch noch extrem unwahrscheinlich, dass man da jetzt High-Converter ist.
Früher hat man nämlich immer gedacht, eine Entzündung ist was, die fängt mal an und irgendwann läuft das Ganze auch einfach aus. Tatsächlich ist es aber so, dass der Körper die Entzündung ja aktiv auflöst. Und das passiert unter anderem durch spezifisch Abbauprodukte von EPA und auch von DHA. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Mario.
Heute geht's um Omega-3. Wir haben schon in vielen anderen Folgen Omega-3 mal angeschnitten, ein bisschen darüber geredet, gesagt, wieso Omega-3 wichtig ist, mal auch gesagt, worauf man bei Supplementierung achten sollte. Heute wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen kondensieren und tiefer einsteigen, wie denn Omega-3 eigentlich verstoffwechselt wird, worauf man aufpassen kann, was es denn für genetische Faktoren gibt, wenn es um die Omega-3-Verstoffwechslung geht und was denn so Probleme der heutigen Zeit sind. Ne? Wenn wir an die ganze Seed-Oil-Debatte denken, wo wir ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht haben, da spielt Omega-3 überall mit rein. Deswegen ist es ein Thema, was auch mich persönlich sehr interessiert, weil es ein so wichtiges Molekül auch einfach ist, ne? Was in der Ernährung nicht mehr so weit verbreitet ist. Es gibt, glaube ich, heutzutage viele Produkte, die auch angereichert sind extra mit Omega-3. Aber ansonsten haben wir hauptsächlich ein Omega-6-Problem, dass wir einfach zu viel davon aufnehmen. Und genau auf dieses ganze Thema wollen wir heute, oder darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ich habe schon gesagt, Omega-6 ist ein großes Problem. Kannst du das nochmal ein bisschen einordnen?
Ja, also ich meine, eigentlich de facto ist nicht unbedingt Omega-6 das Problem, oder? Es ist eigentlich immer das Verhältnis, was es ausmacht. Das ist immer relativ betrachtet. Es stimmt natürlich, dass wir dadurch, dass extrem viel halt mit auch pflanzlichen Ölen gearbeitet wird, dass man dadurch extrem viel Omega-6 aufnimmt. Aber was eben auch noch dazu kommt, ist, dass wir wiederum eigentlich einfach sehr wenig Omega-3 zu uns nehmen. Zumindest in Deutschland und in den meisten westlichen Nationen. In Japan ist das jetzt wiederum ein bisschen anders. Das ist immer so das Paradebeispiel für, da wird irgendwie genug aufgenommen und die müssen nicht unbedingt supplementieren und was weiß ich. Nee, das ist bei uns leider nicht so. Wir haben in der Regel viel zu wenig Omega-3 und dementsprechend verschiebt sich dieses Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Und das ist tatsächlich erwiesenermaßen etwas, was Entzündungen fördert und was zu kardiovaskulären Erkrankungen führen kann. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute Daten dazu. Und vielleicht, um das nochmal ins Verhältnis zu rücken, idealerweise willst du ein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 haben, von Omega-6 zu Omega-3 haben, von 1 zu 1 bis 4 zu 1. Und wir sind halt meistens bei eher so 10, 15 zu 1. Ne? Und das ist natürlich nicht ideal. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Und wir wissen auch alle, kardiovaskuläre Erkrankungen immer noch Todesursache Nummer eins, dementsprechend macht es schon Sinn, sich das dem Thema mal anzunehmen, gegebenenfalls Entzündung zu reduzieren und dementsprechend auch ja die kardiovaskulären Events, sei es irgendwie ein Herzinfarkt oder was auch immer, das eben auch zu reduzieren. Genau, also das vielleicht nochmal als Einordnung. Omega-6 zu viel ist immer so ein bisschen schwierig, ne, weil per se ist Omega-6 nicht schlecht, aber es ist halt am Ende dann das Verhältnis, was das Problem macht. Und es kann dann eben schon sein, dass Omega-6 zu viel ist, aber es kann eben eigentlich auch bedeuten, dass Omega-3 einfach zu wenig ist. Deswegen muss man das ein bisschen differenzierter ausdrücken.
Genau, man kann eine Ernährung, die hoch in Omega-6 ist, auch theoretisch einfach kompensieren, indem man genügend Omega-3 aufnimmt. Und genau, dann würde sich das Verhältnis wieder ausgleichen und dann wäre es auch okay. Oder man reduziert halt dann eben Omega-6. Ne? Also am Ende hat man viele, viele Hebel. Es ist eine Waage und die will man auch irgendwie in der Waagerechten halten. Und schauen, dass sie nicht zu stark auf die andere Seite ausufert oder ausweicht. Jetzt, wenn wir uns vielleicht mal die Versorgungssituation anschauen, ich habe da auch ein paar Zahlen rausgesucht. Du hast schon gesagt, ja, Omega-6 zu Omega-3-Index 10 zu 1, teilweise 15 zu 1 in den USA, teilweise bis hin zu 20 zu 1. Also ein sehr, sehr krasses Missverhältnis, würde ich mal sagen. Und es gibt auch Zahlen zu Deutschland und Österreich. Und da muss man sich vorstellen, wir reden, wenn wir von Omega-3 reden oder von der Omega-3-Supplementierung reden, dann reden wir immer von EPA und DHA. Ne? Omega-3-Fettsäuren gibt es aber natürlich mehrere, zum Beispiel auch noch ALA, also Alpha-Linolensäure. Aber wenn wir uns nur mal EPA und DHA anschauen, dann liegt die durchschnittliche Aufnahme, mediane Aufnahme, muss man eigentlich korrekterweise sagen, bei so 160 bis 200 Milligramm pro Tag. Ne? Also kombiniert EPA und DHA zusammen. Das ist natürlich eine Menge, die bei dem Omega-6-Konsum, den wir heutzutage haben, nicht ausreicht, um das in ein schönes Gleichgewicht zu bringen. Also das ist natürlich viel, viel zu wenig. Wenn man sich das durchschnittliche Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis anschaut, dann ist das in Deutschland und Österreich irgendwo zwischen 7 zu 1 bis über 10 zu 1. Also da ist der Bereich relativ groß, ne? Bedingt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf. Oder einfach, weil es Leute gibt, die die Umwandlung besser schaffen. Da werden wir später nochmal dazu kommen. Das ist nämlich, betrifft gewissermaßen die genetische Ausstattung. Es gibt einfach Leute, die das besser umwandeln können und Leute, die das weniger umwandeln können. Das bedingt wahrscheinlich auch schon diese Grundschwankung. Ideal, hast du eigentlich eh schon gesagt, ist eigentlich 1 zu 1, 2 zu 1. Ne? 4 zu 1 ist schon eigentlich der obere Normbereich. Dann, wenn man sich den Fischkonsum anschaut, da liegt Deutschland und Österreich bei 13 Gramm Fisch pro Tag. Also es ist beides keine Nation, die gerne Fisch essen.
Ich stelle mir das immer vor, dass man so ein kleines 13 Gramm Stück Fisch jeden Tag isst. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass man halt irgendwie einfach alle zwei Wochen Fisch isst. Ne? Aber
ja. Aber das ist natürlich super wenig. Ich meine, wenn man sich denkt, ja, was hat so ein normales, wenn man sich so ein Lachs zum Beispiel kauft. Ne? Es gibt ja diese einzelnen Lachsstücke, die haben ja alle 150 Gramm zum Beispiel. Ne?
Sowas, ja.
Also das wäre dann in etwa so, also nicht ganz, wie wenn man alle zwei Wochen ein so ein Stück Lachs isst und sonst überhaupt keinen Berührungspunkt mit Fisch hat. Das ist natürlich auch sehr, sehr wenig. Ne? Jetzt kann man sich die DGE-Empfehlung mal anschauen, die ja in weiten Teilen, sag ich mal, so ein bisschen umstritten sind, vor allem wenn man sie aus der präventiven Perspektive sich anschaut. Und da sind so 20 bis 30, also 21 bis 31, um genau zu sein, Gramm pro Tag empfohlen. Das heißt, man konsumiert davon eigentlich nur die Hälfte. Und dann habe ich auch noch einen Wert gefunden für den Omega-3-Index. Da kommen wir dann auch noch später mal dazu. Das ist ein spannender Wert, den man messen kann. Der beschreibt den Gehalt der Omega-3-Fettsäuren in den roten Blutkörperchen, also den Prozentsatz an den gesamten Fettsäuren, die man in den roten Blutkörperchen findet. Im Idealfall liegt man da bei über 8. Der Durchschnitt in Deutschland und Österreich ist 4,8. Also viel zu niedrig, vor allem weil unter 4 das Risiko krass ansteigt für kardiovaskuläre Ereignisse, also Herz-Kreislauf-Probleme, sage ich mal, mit allem, was da auch noch dazugehört. Das heißt, da hat man eine sehr große Diskrepanz, trotz dass wir so eine hohe Menge an Energie über Fettsäuren aufnehmen. Also da gibt es eine offizielle Empfehlung, die sagt, man sollte ca. 30% vom Energiebedarf über Fettsäuren decken. Und da liegen wir schon bei über 35%. Also das heißt, wir konsumieren genügend Fettsäuren, aber halt die falschen Fettsäuren. Ne, das ist eher nicht Omega-3-lastig. Das ist so bei der Versorgung nochmal ganz spannend. Und ganz generell ist wichtig zu verstehen, EPA und DHA, das sind die Formen, die man in Supplements auch aufnimmt, die so auch in der Ernährung vorkommen. Sehr häufig kommt aber auch was anderes vor, nämlich ALA, ne? Also Alpha-Linolensäure. Und die müsste dann eigentlich umgewandelt werden.
Yes, ja. Also am Ende, ich meine, wenn man jetzt irgendwie Walnüsse, man hat ja vielleicht häufiger schon gehört, irgendwie Leinsamen, Walnüsse, darüber kann man seinen Omega-3-Bedarf ja decken. Ich meine, ich könnte sogar wetten, dass wir das zum gewissen Maße auch im Studium so ein bisschen so hatten. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Auf jeden Fall prinzipiell auch nicht falsch. Du kannst damit auf jeden Fall Omega-3-Säuren aufnehmen. Und das sind ja auch welche. Das Problem ist nur, was du eben tatsächlich brauchst und was am Ende auch wirklich aktiv ist im Körper, ist eben EPA und DHA hauptsächlich. Ne? Das sind einfach die wichtigen beiden. DHA braucht man teilweise sogar noch ein bisschen häufiger. EPA ist wiederum ein bisschen relevanter für kardiovaskuläre Geschichten. DHA wieder im Gehirn viel relevanter. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so tief eingehen. Am Ende nimmst du da halt ALA auf und nicht EPA und DHA. Also um das schon mal klarzustellen. Und dann ist eben auch noch das große Thema, okay, dieses ALA, das kann der Körper schon umwandeln. Das Problem ist nur, dass es erstens genetisch bedingt, wie viel du das schaffst, davon umzuwandeln. Und tendenziell schaffst du es wahrscheinlich, also realistisch betrachtet, auch wenn du sehr gut bist, 15% vielleicht davon umzuwandeln. Das heißt, du brauchst am Ende auch ungefähr die 6- bis 7-fache Menge an Omega-3-Fettsäuren, um auf die gleiche Menge an EPA und DHA zu kommen, wie wenn du jetzt irgendwie marine Quellen dienen würdest, also sei es ein Lachs oder Hering oder whatever. Ne? Das heißt, ja, du müsstest echt eine Menge Leinsamen, Menge Leinöl, Menge Walnüsse essen.
Chiasamen sind ja auch sehr alarreich. Ne?
Genau, dass du da irgendwie auf relevante Mengen kommst, die tatsächlich diesen Offset, den du hast, einfach durch die eher Omega-6-lastige Ernährung, dass du das irgendwie hinbekommst. Also es gibt die Menschen da draußen, das will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass das unmöglich ist. Es ist wie immer in der Biologie, es gibt immer Leute, die es irgendwie hinbekommen, oder? Aber ich meine, realistisch betrachtet, mit einer normalen Ernährung, die man heutzutage halt hat in Deutschland oder in Europa, wirst du es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und das sagen ja auch die Zahlen. Also wir sehen es ja auch an den Zahlen. 4,8%, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, das ist eigentlich richtig traurig. Und wir kennen es auch zum Beispiel von uns selber, oder? Also ohne Supplementation wirst du wahrscheinlich auf relevante Spiegel nicht kommen. Auch wenn wir vielleicht einen guten Genotyp haben, also eine gute Genetik. Es ist einfach enorm schwierig. Und wie gesagt, dieses ALA, das muss vom Körper erstmal umgewandelt werden in EPA und DHA. Und das schafft er maximal zu 15-20%. Das ist wirklich so genetisch
also,
das Maximum.
15-20% schaffst, dann bist du schon enorm.
Genau,
gut.
Das ist Genetic Maximum.
Also das ist schon das Maximum, was man schafft. Vielleicht zum Vergleich. Die durchschnittliche Umwandlungsrate von Linolensäure zu EPA, die liegt im Bereich von 5%. Manche Quellen sagen 5-10%. Ne? Hm. Und die Umwandlung von Alpha-Linolensäure zu DHA, also zur noch längerkettigen Omega-3-Fettsäure, die ist unter 1%. In der Regel. Ne? Also dann wäre man kombiniert bei 6%.
Siehst du mal, das hatte ich noch gar nicht gewusst.
Also das ist unfassbar niedrig. Also vielleicht da auch ein kleiner Hinweis, wenn auf einem Lebensmittel oder auf einer Verpackung draufsteht, reich an Omega-3-Fettsäuren, vielleicht mal versuchen in Erfahrung zu bringen, ist das EPA, ist das DHA oder ist es ALA? Weil ALA ist zwar super wichtig und das brauchen wir auch, aber damit wird es auf Dauer einfach sehr schwer, den Omega-3-Bedarf zu decken. Also wenn es nur Alpha-Linolensäure ist, dann das einfach im Hinterkopf behalten. Die Umwandlungsrate ist hier sehr, sehr gering. Und dann hat man einerseits die genetische Ausstattung, das kommt dazu, und andererseits noch diesen Konkurrenzkampf zwischen mit Omega-6-Fettsäuren. Weil man muss sich vorstellen, die Umwandlung von ALA zu EPA und DHA, die passiert mit den gleichen Enzymen, die auch Omega-6-Fettsäuren verstoffwechseln. Das heißt, wenn du super viel Omega-6 hast, dann krallen sich die ganze verfügbare Kapazität für Umwandlung. Das heißt, dann könntest du sogar einen super Genotypen haben, aber es bringt dir nichts, weil du so viel Omega-6 hast, dass dieser Mechanismus einfach ausgehebelt wird, ne? Weil so viel Konkurrenz um die gleichen Enzyme ist. Und deswegen ist es so ein bisschen ein zweigleisiges Problem. Einerseits, wir haben zu viel Omega-6, das nimmt dem Körper die Kapazität weg, Alpha-Linolensäure umzuwandeln zu Omega-3, und andererseits hat man noch diese genetischen Komponenten, auf die wir vielleicht, wenn wir jetzt ja eh schon dabei sind, gleich mal kurz eingehen können. Wir haben ja beide auch mal einen Gentest gemacht. Das ist immer sehr spannend, weil bei den meisten Themen gibt es irgendwie eine genetische Komponente, und wenn man das mal gemacht hat, kann man nachschauen, wie man denn bei den jeweiligen Genen abschneidet. Und im Fall von Omega-3 geht es hier ganz speziell um FATS-Polymorphismen. FASDS. Kann man mal nachschauen. FATS 1 und FATS 2 sind da relevant. Da sind genau diese Enzyme, die Umwandlung machen können von Alpha-Linolensäure zu EPA und weiterführend dann auch DHA. Also das sind Desaturasen, Delta 5 und Delta 6 Desaturase, falls jemand ganz genau wissen will. Aber am Ende, das sind Enzyme, die für diese Umwandlung sorgen, und da kann man eine gute oder schlechte genetische Ausstattung haben. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, ich war tatsächlich ganz positiv überrascht, dass ich da extrem gut ausgestattet bin. Ich bin wirklich ein High-Converter. Trotzdem, und nehme ich tatsächlich Omega-3-Fettsäuren zu mir, weil ich es sonst nicht schaffen würde. Also nicht annähernd schaffen würde. Also liegt vielleicht auch daran, dass ich sowas wie Walnüsse nicht so gerne esse, Leinöl nicht so gerne esse. Leinöl finde ich sogar richtig eklig. Aber ich glaube,
das oxidiert so rasch.
Genau.
Also es wird so schnell schlecht, auch wenn man es in der dunklen Flasche im Kühlschrank hat, kann man das nach ein paar Wochen eigentlich schon gar nicht mehr trinken.
Einfach unbrauchbar im Alltag. Ja. Ne? Und dann, ja gut, und dann kommt natürlich sicherlich dazu, dass ich schon viel auch einfach auswärts esse, dass ich viel auch mal bestelle, einfach vielleicht, weil die Zeit irgendwie gerade, weil ich nicht so viel Zeit habe gerade, ne, dementsprechend. Das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, vielleicht hätte ich die Chance, es auch ohne zu schaffen, obwohl ich das stark stark in Frage stellen würde.
Ja, es ist ja auch so, dass also wenn man sich vor allem pflanzlich ernährt, dann hat man ja üblicherweise auch eine sehr hohe Zufuhr von dieser Alpha-Linolensäure und gar nicht zwangsläufig von den wichtigen Fettsäuren EPA und DHA, ne? Weil man verzichtet ja dann auch auf Fisch, das heißt, man isst schon mal keinen Fisch, und wenn man nicht noch sich sehr, was weiß ich, algenreich ernährt oder zusätzlich noch ein Algenöl nimmt, dann ist es auch sehr schwer, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man dann noch ein Problem hat, dass man diese Alpha-Linolensäure schlecht umwandeln kann, dann ist es natürlich eine schlechte Voraussetzung. Obwohl man sich gesund und pflanzlich ernährt, wird man dann trotzdem einen schlechten Omega-3-Index haben. Das muss man einfach dazu sagen.
Also Vegetarier und Veganer noch wichtiger.
Genau, das ist super, super wichtig. Ich bin leider kein super guter Metabolizer, ich bin Normal Metabolizer. Oder Normal Converter. Es gibt ja Low und High und dann gibt es noch eine Stufe dazwischen. Und ich habe bei FATS 1 in eher positiven Genotypen und bei FATS 2 dann aber wiederum normalen. Und dann kommt am Ende halt dann auch normal raus, ne? Weil das FATS 2 ist eigentlich noch ein größerer Schlüsselfaktor für die Umwandlung, als es jetzt FATS 1 ist. Also falls da jemand einen Gentest hat, gerne mal nachschauen. Ich finde das immer super spannend. Da ist es nämlich so, rund 50% von der Kapazität, von der Umwandlungskapazität sind genetisch bedingt. Man kann da also gar nicht so viel nachhelfen, wie man sonst immer von dieser 80-20-Regel redet. Das ist bei der Omega-3-Umwandlung nur zu 50% gewissermaßen beeinflussbar über jetzt diese Kompetition oder diese Konkurrenz von Omega-6, wenn man die reduziert.
Und ich glaube, dass sogar die negativen Genotypen sind auch, glaube ich, dominant, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, es ist auch noch extrem unwahrscheinlich, dass man da jetzt High Converter ist.
Lucky you.
Also ist wirklich eher unwahrscheinlich. Aber wenn man Glück hat, hat man Glück, ne? Aber am Ende, wie gesagt, ich meine, also am Ende ändert es, glaube ich, nicht so viel, weil man halt es auch in der normalen Ernährung häufig gar nicht hinbekommt. Und dann am Ende dabei landet, dass man irgendwie eine gewisse Supplementation braucht. Vielleicht kann man dann halt ein bisschen niedriger dosieren, ne?
Genau, das sollte möglich sein. Also vielleicht noch mal ein kleiner Recap. Der Prozess ist immer so, man kann EPA und DHA auch direkt aufnehmen aus der Ernährung. Deswegen kommt es auch so in Supplements zum Beispiel vor. So kommt es auch in Fisch vor, so kommt es auch in Algen vor. Vielleicht zum Kreislauf noch ein paar Worte. Ursprünglich wird EPA und DHA von Algen produziert, die dann wiederum von Fischen gefressen werden. Und Fische fressen dann wiederum andere Fische, das heißt größere Fische oder so Raubfische, die haben theoretisch auch ein bisschen höheren oder einen hohen EPA-DHA-Gehalt. Aber je größer der Fisch, desto größer ist theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch die Schwermetallbelastung. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Deswegen vor allem, man braucht eine marine Zufuhr, egal ob jetzt Algen oder Fisch, aber dort kommt EPA und DHA schon in der fertigen Form vor. Und sonst ist es sehr häufig auch einfach nur als Alpha-Linolensäure enthalten. Das ist auch eine Omega-3-Fettsäure, aber eine viel kürzerkettigere, und die muss dann vom Körper noch verlängert werden. Das ist genetisch bedingt, und das hat auch damit zu tun, wie viel Omega-6 wir in unserer Ernährung haben. Und dann wird das immer mehr, bildet sich das immer weiter, ne? Alpha-Linolensäure kommt zum Beispiel in Leinöl, Chia, Walnüssen vor, haben wir schon gesagt. Wird dann verlängert zu, das sind alles wilde Namen, ne? EPA heißt ja Eicosapentaensäure, DHA heißt Docosahexaensäure. Ja. Das heißt Penta für 5, Hexa für 6. Das ist immer eine Zahleneingabe für die Omega-Bindungen. Genau. Wenn wir uns mal anschauen, was denn Omega-3 eigentlich im Körper macht, ne? Jetzt EPA und DHA, das wissen wir ja auch, die haben zum Beispiel sehr, sehr viele Health Claims. Ein Health Claim ist immer was von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, von der EFSA, zugelassen ist, dass man das über ein Produkt sagen darf, weil es, ich sage es jetzt ganz bewusst, überwältigende klinische Evidenz gibt, dass es tatsächlich so ist. Ne? Ansonsten würde man von der EFSA kein Health Claim bekommen, weil es gibt ja sehr viele Moleküle, die auch viele positive Studien haben in eine Richtung, aber trotzdem kein Health Claim haben.
Ja, ich meine, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich jetzt an dieser überwältigenden Last lag teilweise. Also ich meine, bei Omega-3 ist es sicherlich der Fall zum Teil, aber würde ich jetzt gar nicht mal so krass so ausdrücken. Es ist am Ende halt einfach ein Strukturthema, was halt einfach 1997 alles entschieden wurde. Und seitdem ist das nun mal so, und damit muss man sich halt jetzt auch abfinden. Es gibt auch neue Health Claims seitdem, aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig seitdem geworden. Und dementsprechend haben halt viele von den Produkten, die es früher auch schon gab, haben halt schon Health Claims. Das sind Zink, Omega-3 und so weiter. Und die neuen Sachen halt eher weniger.
Ne? Also Basismoleküle vor allem.
Genau, die Basismoleküle, die man halt irgendwie schon ewig kennt.
Alle Magnesium, Vitamine.
Genau.
Mineralstoffe.
Genau. Ja. Das dementsprechend, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt nur immer Evidenz ist. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen, aber egal. Kurzer Exkurs. Genau, nee, also die Studienlage ist bei Omega-3 aber zugegebenermaßen schon sehr, 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 sehr gut. Auch gerade in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr, sehr gut geworden. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob 1997 davon schon so viel klar war, ehrlicherweise. Aber was sich eben jetzt in verschiedenen Studien gezeigt hat, ist einfach das, was wir am Anfang gesagt haben. Okay, du kriegst dieses kardiovaskuläre Risiko reduziert. Und da habe ich ein paar Studienbeispiele auch mitgebracht. Einmal die Reduce-It-Trials von 2018. Da hat man tatsächlich Hochrisikopatienten, also kardiovaskuläres Risiko, Herz-Kreislauf, Hochrisikopatienten mit erhöhten Triglyceriden, aber eben auch erhöhten Cholesterinwerten, hat man tatsächlich Omega-3 gegeben, aber in einer sehr hoch gereinigten Form. Also es war wirklich ein pharmazeutisches Omega-3. Das kriegt man jetzt so bei uns im Shop oder wo auch immer bekommt man sowas nicht. Ne? Das waren dann wirklich 4 Gramm komplett gereinigtes EPA. Ne? Also wirklich auch ein bisschen synthetisch gereinigt. Und das ist eine hohe Menge erstmal gewesen. Aber was hat man gesehen? Man hat es geschafft, die relative Risikoreduktion um 25% zu erreichen. Und das ist natürlich crazy, wenn man drüber nachdenkt. Trotzdem, wenn man es dann wieder, vielleicht noch eine andere Zahl, Number Needed to Treat war 21. Das heißt, die Menschen, die man damit behandeln musste, 4 Gramm pro Tag geben musste, über 5 Jahre, da muss man 21 behandeln, damit man wirklich auch eine Risikoreduktion, also eine wirklich weniger Events hatte. Ne?
Also Number Needed to Treat, vielleicht nochmal zur Erklärung, das heißt ja immer, so viele Leute muss man behandeln, dass eine Person.
Genau, dass eine Person wirklich mal kein Event hatte in dem Fall. Ne? Und das klingt dann wieder ein bisschen schlechter, aber am Ende des Tages ist das gar nicht so schlecht. Da bist du bei Statinen auch irgendwo bei 10, 20, ne? Das
teilweise
ist wirklich
höher.
Teilweise höher, dass es überhaupt am Ende wirklich einer Person am Ende was gebracht hat. Und über 5 Jahre ist eigentlich auch gar nicht so ein langer Zeitraum, wenn man drüber nachdenkt, nachdem das ja wirklich auch einfach nur Omega-3-Fettsäuren sind. Ne? Also praktisch keine Nebenwirkungen. Man nimmt es einfach ein und man hat tatsächlich einen wirklich, wirklich sehr stark messbaren Effekt. Das Einzige, was da ein bisschen kritisiert wurde, es wurde als Placebo Mineralöl benutzt und das hätte natürlich sein können oder kann natürlich sein, dass das wiederum die Entzündungsmarker erhöht hat auf der anderen Seite in der Placebo-Gruppe. Deswegen kann man das nochmal so ein bisschen in Frage stellen. Aber am Ende sieht man, wahrscheinlich ist es schon so, dass bei Hochrisikopatienten wahrscheinlich ein Benefit ist. Das ist am Ende der Gist der Studie. Gibt aber, wie gesagt, diese Kritik mit dem Mineralöl. Muss man sich selber sein Bild dazu machen. Dann gab es den Strength Trial. Da war es tatsächlich ein bisschen anders. Da gab es keinen wirklich signifikanten Vorteil. Hier ist man sich noch nicht so ganz sicher, woran das eigentlich dann am Ende gelegen hat. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil da sind wir bei einem ähnlichen Niveau wieder, was wir bei Vitamin D schon häufig gesagt haben. Okay, wenn du vorher einen niedrigen Spiegel hast, dann hast du natürlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass du von dem Produkt einen Benefit hast. Wenn du vorher einen hohen Spiegel hast, ja gut, dann wirst du dadurch keine wirklich relevante Risikoreduktion schaffen. Und das wurde dort nicht unbedingt so genau sich angeschaut. Und das musst du dir natürlich im Verhältnis mal angucken. Wenn du eine starke Steigerung des Gewebespiegels erreichst, dann ist das natürlich relevanter für dein Outcome, als wenn du das nicht hast. Ne? Und das wurde da eben ja nicht so klar gemacht. Und es wurden auch nicht so viele Dosen gegeben. Ne? Das ist halt auch, war einfach nicht so eine gut designte Studie. Das aber einfach nur mal als Gegenteil. Es gibt auf jeden Fall auch einige Studien, wo einfach nichts rausgekommen ist, wie es halt häufig ist bei Supplements. Und auch da wurden eigentlich 4 Gramm EPA und DHA gegeben. Also schon ganz interessant. Trotzdem gab es dann jetzt eigentlich in den letzten Jahren, und das rede ich jetzt von 21 bis 23, einige Meta-Analysen und eigentlich überall kam dann eine moderate Reduktion raus. Also das heißt, dass du eine gewisse Reduktion schaffst, einfach für Herzinfarkte, für kardiovaskuläre Ereignisse, Tode durch kardiovaskuläre Ereignisse. Was man da gefunden hat, ist, okay, das ist erst ab Dosen von ungefähr 2 Gramm pro Tag wirklich, wirklich signifikant. 2 Gramm EPA und DHA. Das heißt, nicht unbedingt 2 Gramm Fischöl oder Algenöl, ne? Weil ein Algenöl und Fischöl ist ja nur ein gewisser Prozentsatz an EPA, DHA. Das heißt, darauf muss man achten. Und da wurde eben wirklich erst ab 2 Gramm pro Tag dieser wirkliche Benefit gezeigt. Und was eben auch relevant war, okay, wenn du jetzt schon 10% Omega-3-Index hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr so einen krassen Benefit haben davon, dass du mehr nimmst oder noch on top was nimmst. Wenn du aber einen niedrigen Ausgangswert hast, dann ist es schon so.
Das ist wie so häufig, ne? Also ich meine, bei Vitamin D ist es ja genauso. Da gibt es auch sehr, sehr viele große Studien. Da gibt es Studien, die sagen, Vitamin D ist super. Und es gibt Studien, die sagen, Vitamin D bringt gar nichts. Ne? Ja. Am Ende bin ich froh, dass es diese Studien gibt. Aber für mich persönlich gehe ich hin, ich messe das mal. Wenn ich einen schlechten Wert habe, dann will ich den Wert in den Optimalbereich bringen. Und das war dann auch schon die ganze Story.
Ja.
Also bei Vitamin D, wenn ich einen Spiegel von 20 habe, dann ist mir das zu niedrig persönlich. Ich möchte einen höheren haben, irgendwo im Bereich von 60 bis 80. Dann schaue ich, dass ich ihn dahin bringe. Wenn ich einen Omega-3-Index von 5 habe, dann will ich auch, dass der über 8 liegt. Und dann werde ich auch schauen, dass ich den über 8 bringe. Und ich bin überzeugt, dass man dann auch einen Benefit davon hat und dass man den Körper dann da auch optimal unterstützt. Und das ist eben das Problem bei sehr, sehr, sehr großen Studien, wie diese Reduce-It oder Strength Trial oder die Vital-Studie oder Vital-Study, wo man zum Beispiel 1 Gramm Omega-3-Fettsäure nur gegeben hat. Ne? Jetzt weiß man aber eigentlich auch schon, wenn ich ein Spiel von also einen Omega-3-Index von 4% habe, dann wird es mit diesem 1 Gramm schwierig werden, auch jemals mal über 8 zu kommen, wegen dem Problem, die wir schon angesprochen haben. Ne? Schlechte Umwandlungsrate teilweise, die hat man ja ohnehin schon. Und dann hat man noch diese Konkurrenz mit Omega-6. Das heißt, es ist so ein bisschen schwierig, damit dann auch ans Ziel zu kommen. Das ist zum Beispiel auch eine Studie gewesen, wo nichts rausgekommen ist. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, es ist gut, dass das Large Scale angewendet wird, einfach weil man ja auch wissen will, ob die Produkte funktionieren, ob sie sicher sind und so weiter und so fort. Aber wenn es um den individuellen Fall geht, dann wird das einfach gemessen und dann schaut man sich, was es macht. Jetzt haben wir diese Studien, haben sich ja hauptsächlich kardiovaskuläre Sachen angeschaut. Ne? Wenn man noch einen Schritt zurückgeht und sich anschaut, was denn Omega-3 eigentlich im Körper macht und was es da so für Funktionen hat, dann ist es beim kardiovaskulären System auch ein bisschen spannend, weil eigentlich mechanistisch gesehen Omega-3 die elektrische Stabilität der Herzmuskelzellen eigentlich erhöht. Ne? Das würde eigentlich dafür sprechen, dass es gewissermaßen einen antiarrhythmischen Effekt hat. Auf der anderen Seite hat es vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war, 2 Jahren, den rote Handbrief gegeben, dass eine sehr, sehr hochdosierte Omega-3-Supplementierung Vorhofflimmern hervorrufen kann. Ne? Das heißt, es spricht ein bisschen so dafür, dass es so eine U-Kurve gibt, dass es einen Idealbereich gibt von der Omega-3-Aufnahme und wenn man dann aber zu viel nimmt, wenn jetzt jemand 5 oder 6 Gramm am Tag nimmt, dann ist es scheinbar zu viel und das bringt dann wieder diese elektrische Stabilität der Herzmuskelzellen wieder so ein bisschen aus dem Takt, dass es jetzt eine Annahme, muss man auch dazu sagen. Man weiß, dass es das Omega-3 mechanistisch eigentlich die Herzmuskelzellen stabilisiert, aber man weiß auch, dass bei exzessiv hohen Dosen es scheinbar zu einem häufigeren Auftreten von Vorhofflimmern kommt. Das vielleicht nochmal einfach dazu gesagt. Ne? Ansonsten macht es noch ein paar andere Sachen. Es unterstützt auch die Gefäße gewissermaßen über dieses wunderbare Stickstoffmonoxid. Eigentlich müssen wir darüber mal eine eigene Folge machen, so oft, wie wir das mittlerweile schon genannt haben. Und es unterstützt natürlich das Entzündungsmanagement im Körper. Ne? Also das Entzündungsgeschehen. Und da kommt noch eine andere Fettsäure ins Bild und das ist Arachidonsäure. Da kommen wir später auch nochmal, wenn es ums Messen geht, auf ein Verhältnis zu sprechen. Und Arachidonsäure ist im Grunde proinflammatorisch. Das heißt, es sorgt dafür, dass im Körper mehr Entzündung passiert. Das ist, wie gesagt, manchmal erwünscht. Langfristig ist es aber, oder chronisch ist es nie erwünscht. Und wenn man mehr EPA hat, dann konkurriert das mit dieser Arachidonsäure um Enzyme, die Entzündung fördern. Und wenn Arachidonsäure zu diesen Enzymen kommt, dann entsteht Entzündung. Wenn EPA zu diesen Enzymen kommt, dann entsteht keine Entzündung. So kann man sich das ganz bildlich vorstellen. Das heißt, je mehr EPA man hat, umso besser funktioniert diese Konkurrenz mit der Arachidonsäure um entzündungsfördernde Enzyme. Deswegen Entzündungshemmung ist auch ein ganz wichtiger Effekt von Omega-3-Fettsäuren. Nicht nur die Hemmung von Entzündungen, sondern tatsächlich die aktive Auflösung auch. Weil früher hat man nämlich immer gedacht, eine Entzündung ist was, die fängt mal an und irgendwann läuft das Ganze auch einfach aus. Tatsächlich ist es aber so, dass der Körper die Entzündung ja aktiv auflöst. Und das passiert unter anderem durch spezifische Abbauprodukte von EPA und auch von DHA. Und die nennt man dann Resolvine, hat man vielleicht schon mal gehört. Es gibt aber noch Protektine, Maresine und Lipoxine. Das sind so 4 Kategorien von SPMs. Das ist ein bisschen technisch, muss ich dazu sagen, aber am Ende, was man sich davon merken kann, es gibt Abbauprodukte von EPA und DHA im Körper, die aktiv daran beteiligt sind, Entzündung zu stoppen. Und das sind eben diese Specialized Pro-Resolving Mediators, SPM, und die nennt man eben Resolvine, Protectine, Marexine, Lipoxine. Nur, dass man es mal gehört hat. Wie gesagt, Resolvine ist ein bisschen was Häufigeres. Aber ansonsten, ja, ist es dann schon ein bisschen spezialisierter. Für Entzündung eben sehr wichtig. Kardiovaskuläres System haben wir auch schon gesagt. Das ist der Klassiker in diesen ganzen großen Studien gewesen. Und fürs Gehirn ist vor allem DHA relevant, weil man kann sich vorstellen, hey, das Gehirn besteht zu 60% aus Fett. Da ist vor allem DHA als Fettsäure mit eingebaut und das ist wichtig für die Plastizität, nennt man es auch. Ne? Also so, wie sich das Gehirn auf neue Anforderungen anpassen kann. Der Peak der neuronalen Plastizität, der ist ja, wenn wir jung sind, ne? Das nimmt dann, also die Fähigkeit zur neuronalen Plastizität, die nimmt über die Zeit hinweg dann auch mal ab. Das heißt, bei uns funktioniert es mal schon nicht mehr so gut, wie wo wir 15 waren. Aber immer noch gut genug, als dass man sich an sehr viele neue Situationen auch anpassen kann, dass man auch neue Dinge lernen kann, auch Sprachen lernen kann. Aber auch das ist was mit 7 Jahren, wenn jemand zweisprachig aufgezogen wird, für Kleinkinder ist das kein Aufwand, eine Sprache zu lernen. Die lernen das ganz natürlich mit. Ne? Wenn wir jetzt hergehen würden und sagen würden, jetzt lass mal Chinesisch oder Russisch lernen oder was weiß ich, dann wäre das ein ziemlicher Act. Ne? Es ja, geht alles so nicht mehr so leicht von der Hand, die, wo man jünger ist. Und dafür ist vor allem DHA dann auch relevant. Jetzt haben wir über den Omega-3-Index vorher schon gesprochen. Ne? Und das bringt uns dann eigentlich schon zum nächsten Punkt. Wie kann man denn Omega-3 überhaupt messen? Weil es gibt nicht nur einen Weg, Omega-3 zu messen, sondern viele Wege, um eine gute Einschätzung zu bekommen, wie gut man versorgt ist. Und das geht dann über ein sogenanntes Fettsäureprofil. Meistens ist es ein klassischer Omega-3-Test, den haben auch wir. Der spuckt aber ja nicht nur einen Wert für den Omega-3-Index aus, sondern der gibt dir ja ein super umfangreiches Fettsäureprofil. Und davon haben wir uns jetzt mal ein paar Werte rausgepickt.
Ja, genau. Also du kannst, glaube ich, auch theoretisch den Omega-3-Index nur bestellen. Mhm. Das gibt es schon auch. Aber tendenziell in den meisten, also At-Home-Tests, ist es auf jeden Fall so, dass du dann eigentlich gleich ein ganzes Fettsäureprofil bekommst, wo du eben Omega-3 und auch Omega-6-Fettsäuren und auch Transfette und so abgebildet hast, was natürlich sehr, sehr spannend zum einen ist, aber auch viel davon ist eigentlich nicht so wichtig in der Analyse dann, ne? Weil viele dieser Werte sind super relativ und am Ende nicht wirklich aussagekräftig. Aber wir haben jetzt mal die Werte mit rausgenommen, die tatsächlich aussagekräftig sind, die man auch steuern kann, damit wir da ja noch ein bisschen Input euch geben können, weil ist tatsächlich gar nicht so einfach zu verstehen teilweise. Omega-3-Index wiederum ist sehr einfach zu verstehen, weil was misst er? Der misst im Grunde einfach nur die Gesamtheit von EPA und DHA in den roten Blutkörperchen. Also die roten Blutkörperchen haben ja in ihrer Zellmembran eine Menge an Fettsäuren und da willst du eben einen gewissen Anteil davon, willst du, dass das Omega-3-Fettsäuren sind. Und genauer gesagt, logischerweise EPA und DHA, das sind ja die wirklich funktionellen Fettsäuren, die wir am meisten brauchen. Und dieser Omega-3-Index, der zeigt eben genau an, okay, das ist der Anteil davon in Prozent. Das heißt, wir haben vorhin schon gesagt, über 8% wäre gut. Das heißt, es wäre gut, dass man über 8% von diesem EPA und DHA in den Zellmembranen der roten Blutkörperchen hat. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler so Long-Term-Marker, wie jetzt vielleicht auch HbA1c bei Zucker ist, ne? Der ja auch eigentlich einen Langzeitblutzucker anzeigt, auch über die roten Blutkörperchen. Dementsprechend aber auch ein Marker, der sich jetzt nicht von einer Woche auf die andere komplett wandeln wird. Das heißt, wenn man den misst, dann macht das nicht Sinn, das jeden Monat zu machen unbedingt, sondern man macht das vielleicht mal alle 3 bis 4 Monate Maximum, um einfach zu gucken, reicht die Therapie aus, für die ich mich entschieden habe, weil wir ja auch wissen, dass diese roten Blutkörperchen erst wieder abgebaut werden müssen. Die haben ja eine Lebensdauer von 3 bis 4 Monaten und du willst nicht vorher eigentlich schon nachmessen, bis nicht eigentlich die Gesamtheit dieser Blutkörperchen, die du beim letzten Mal gemessen hast, auch wirklich ausgetauscht wurden. Das nur so am Rande. Und das Coole ist eigentlich, dass du halt damit super, super einfach sehen kannst, okay, wie viel ist da jetzt in meinem Blut und in welche Richtung muss ich gehen? Und in den meisten Fällen wird es so sein, sie messen das erste Mal, haben vielleicht noch nie Omega-3 zu sich genommen, kommt irgendwie 5% raus und dann weißt du, okay, Supplementation ist nötig und dann kannst du hochsupplementieren, misst ein halbes Jahr später einfach nochmal und siehst dann, okay, hat es gereicht oder nicht? Oder muss ich vielleicht so eine Dosisreduktion machen, was aber eher unwahrscheinlich ist? Genau. Also hier nochmal einfach als Erinnerung, du willst so zwischen 8-12% sein. Drüber ist wahrscheinlich einfach unnötig. Du hast wahrscheinlich einfach keine weiteren Benefits mehr. Es könnte eben aber auch sein, dass wenn du noch drüber bist, dass du vielleicht einfach zu viel nimmst und dann hast du wieder dieses Thema mit den Arrhythmien, worüber wir gesprochen haben, was irgendwie so ein bisschen komisch war, wo keiner sich so richtig erklären kann, warum das so ist. Vielleicht liegt das auch an irgendwelchen zugrunde liegenden Erkrankungen, die die Leute hatten, schwierig zu sagen. Wahrscheinlich, aber das Komische war ja eben, dass es zum Teil auch nicht so war. Das heißt, idealerweise einfach bei den 12% dann Stopp machen, lieber ein bisschen weniger einnehmen, sich das Geld sparen und sich in dem Korridor einfach bewegen. Und dann ist man wirklich ideal unterwegs.
Ist ja genau wie bei Vitamin D auch, ne?
Genau.
Da hat man den größten Effekt, wenn man von einem Mangel oder von einer Unterversorgung in eine Optimalversorgung kommt. Und alles darüber hinaus, das kann jetzt über 100 sein, sagt man, das bringt eigentlich keinen Benefit mehr. Insofern, genau, für Omega-3 gilt das Gleiche. Man will in den Optimalbereich kommen, aber man will das jetzt auch nicht hochtreiben auf irgendwie 15%, 16%, 17%, ne? Weil da gibt es schlichtweg auch gar keine gute Datenlage, ob das nicht dann sogar schlecht sein sollte, ne? Also nicht nur, was jetzt Arrhythmien betrifft, sondern auch, wenn es um das Thema Blutgerinnung auch geht, das spielt ja da auch noch eine Rolle. Insofern, sehr spannender Marker. Es gibt einen klaren Optimalbereich. Man kann es messen, man kann es beeinflussen. Ist eigentlich der perfekte Longevity-Marker, ne? Wenn man es so auch sagen möchte. Mhm. Jetzt ein anderer wichtiger Wert ist das Omega-3-Omega-6-Verhältnis. Da haben wir am Anfang schon mal darüber geredet. Liegt ja häufig viel zu hoch bei 10:1, 15:1. Im Idealfall will man 1:1, 2:1, 3:1 haben, irgendwas in dem Dreh. Was lernen wir daraus oder wieso macht es Sinn, diesen Wert mal zu messen? Einfach um festzustellen, wie es ist nämlich gewissermaßen, es kann zwei Effekte haben, ne? Einerseits, wenn du super viel Omega-3 supplementierst, kannst du trotzdem eine enorm hohe Omega-6-Aufnahme haben, aber das Verhältnis kann passen. Und dann ist es eigentlich schon ein gutes Zeichen, weil dann kannst du dieses Gleichgewicht im Körper eigentlich wunderbar halten. Und ein zweiter Weg der Beeinflussung, sage ich mal, kann auch sein, dass man weniger Omega-6 zu sich nimmt. Dann wird man dieses Gleichgewicht auch wieder gewissermaßen in eine Balance bringen. Diese meisten, also viele von diesen Fettsäuren-Reports, die spucken dann auch noch zusätzlich einen Wert für die Omega-3-Fettsäuren per se aus. Das heißt, es wird dann auch reines EPA und reines DHA gemessen. Das sind dann meistens Prozentangaben. Da kann man dann nochmal schauen, es wird auch Omega-6 gemessen. Da kann man dann mal schauen, wo liegt denn eigentlich der eigene Schwerpunkt. Ne? Hat man vielleicht schon eine super gute Omega-3-Versorgung, trotzdem einen hohen Omega-6-Omega-3-Index, dann sollte man Omega-6 reduzieren. Wenn der Index aber hoch ist, weil man eine super niedrige Omega-3-Versorgung hat, dann kann man da mal auf Seiten der Omega-3-Versorgung ein bisschen was machen. Das heißt, auch ein super spannender Wert über das Gleichgewicht im Körper, was wir ja eigentlich halten möchten. Und meistens ist es eine Kombination, ne? Ein bisschen mehr Omega-3, ein bisschen weniger Omega-6, also weniger Ultra-Processed, High-Processed Foods und dann den Seed-Oil-Anteil einfach ein bisschen runterschrauben und dann passt das in der Regel auch ganz gut und lässt sich sehr gut einstellen. Was ist dein Wert gewesen?
Ich glaube 3:1 war es, war noch so gerade im Optimum.
Ja, bei mir ist 4:1 gewesen, okay. Also auch noch ein bisschen Potenzial.
Müsste ich nochmal schauen, aber ich glaube es war 3:1. Also ich meine, der Vorteil hier ist halt nochmal, also vielleicht nochmal als Erinnerung, beim Index hast du halt wirklich nur die Omega-3-Fettsäuren und hier siehst du halt auch nochmal, okay, wie viel Omega-6 eigentlich im Verhältnis und kannst natürlich darüber deine Ernährung steuern, wie du sagst. Und das ist der große Vorteil. Deswegen macht es schon Sinn, auch mal beides gemessen zu haben. Einfach ein bisschen besser auch die eigene Fettsäurenstruktur, also die eigene Ernährung eigentlich zu verstehen. Das zeigt dir eigentlich, das hält dir im Grunde den Spiegel vor. Das andere zeigt eigentlich einfach nur, ob du gut supplementierst.
Genau, ja. Und am Ende ist es ja so, wenn du einen Omega-3-Index von 12% zum Beispiel hast, ne, dann bist du schon am oberen Rand. Wenn ein Omega-6-Omega-3-Index dann aber immer noch 10:1 ist, dann liegt es nicht an den Omega-3-Fettsäuren.
Aber, ja, ne? Genau,
sehr unwahrscheinlich, ja. aber ich meine, mit der heutigen Ernährung ist nichts unmöglich. Deswegen kann es auch schon mal sein, dass man da trotzdem nicht in dem optimalen Bereich liegt und dann ist die Lösung nicht mehr Omega-3 zu supplementieren, sondern eher bei Omega-6 ein bisschen drauf zu achten und das runterzuschrauben. Dann gibt es noch was Spannendes, Arachidonsäure EPA.
Genau, das ist tatsächlich vor allem auch in Bezug auf Entzündungen ein sehr spannender Marker. Häufig auch was so ein bisschen übersehen wird. Auch vielleicht, weil die Referenzwerte nicht so ideal gesetzt werden. Also das ist immer so ein bisschen die Frage, auch bei welchem Labor man das macht. Arachidonsäure ist am Ende einfach auch eine Fettsäure, die wir schon brauchen. Also es ist nicht so, als wäre die komplett irrelevant. Du hast es am Anfang ja schon so ein bisschen erklärt, dass eben, wenn Arachidonsäure bindet, dass es dann eben eher zur Entzündung führt. Das heißt, du willst ein bisschen was von haben, weil ein bisschen Entzündung ist auch okay und ist auch gut und das brauchst du auch für verschiedenste Prozesse, aber du willst eben nicht zu viel davon haben. Und es ist eben häufig so, dass Menschen eigentlich einen sehr hohen Anteil von Arachidonsäure im Vergleich zu EPA haben. Und das tatsächlich von über 5:1 in der Regel. Das ist tatsächlich bei den meisten so. Und das ist eigentlich gesichert pro-inflammatorisch, also pro-entzündlich. Und das willst du eigentlich verhindern. Und das lässt sich tatsächlich ja hauptsächlich auch über die Supplementation natürlich dann wiederum spielen. Aber ist natürlich auch eine Ernährungsthematik. Wenn du tatsächlich viel Processed Foods und so weiter zu dir nimmst, also viele prozessierte Nahrungsmittel, viele unnatürliche Nahrungsmittel, die erhöhen eben auch dieses Verhältnis und sind dementsprechend nicht ideal für dein Entzündungsgeschehen. Das heißt, da willst du tatsächlich sogar, wenn du im Optimum sein willst, eigentlich eine Parität haben, also von 1:1 zu Arachidonsäure zu EPA, genau, oder bis zu 3:1, dann bist du noch in einem guten Niveau. Wenn du drüber landest, dann wird es schon langsam grenzwertig und über 5:1 hast du auf jeden Fall gesichert proinflammatorisch. Das ist tatsächlich studientechnisch sehr, sehr, sehr gut nachgewiesen. Das heißt, da willst du dich eigentlich nicht bewegen.
Das heißt, trotzdem kann ein High-Sensitive CRP oder High-Sensitivity-CRP, es kann alles noch normal sein.
Ja.
Also es heißt nicht automatisch, dass schon ein riesengroßer Schaden entstanden ist, aber Also auf lange Frist einfach nicht gut, wenn dieses Verhältnis über 5:1 liegt, weil man dann ständig diesen proinflammatorischen Druck auch hat. Ne? Es ist ständig alles Richtung Entzündung gelenkt und nicht in Richtung Entzündungshemmung. Deswegen das einfach im Hinterkopf behalten, dass es neben Omega-3-Index und dem Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis auch noch ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und jetzt kommen eigentlich nur noch zwei dazu. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt für EPA und DHA auch überall Einzelwerte. Ne? Am Ende ist es so, dass bei sehr vielen Leuten DHA, bei mir zum Beispiel auch, DHA häufig höher ist als EPA. Ne? Normalerweise sagt man will bei beiden irgendwie so einen Prozentanteil von 3-5% haben. Wenn man das zusammenzählt, dann kommt man auch auf den Omega-3-Index, den wir ja am Anfang schon angesprochen haben. So, wenn ich 3% EPA habe und 5% DHA, dann habe ich einen Omega-3-Index von 8. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und bei mir ist es zum Beispiel auch sehr, sehr stark Richtung DHA verschoben gewesen. Obwohl ich zum Beispiel ein Supplement nehme, was mehr EPA hat als DHA, das ist auch spannend. Vielleicht wandelt der Körper das dann auch einfach wieder mehr von EPA in DHA um. Das kann ja auch passieren. Das ist einfach nur nochmal eine Verlängerung. Aber da geht es jetzt weniger um die einzelnen Werte. Es sollte sich so ein bisschen die Waage halten. Wenn du jetzt 8% DHA und 1% EPA hast, dann macht es sicher Sinn, dass man mal bei EPA ein bisschen nachhilft, obwohl man einen wunderbaren Omega-3-Index hat, einfach um vielleicht das Verhältnis ein bisschen zu verschieben. Aber es geht jetzt weniger um die Einzelwerte, als vielmehr um den Index an sich. Ne? Das sollte da die Message sein. Also EPA, DHA und Index, das hängt alles zusammen, ist am Ende nur eine Addition. Und der Index per se, würde ich mal sagen, ist wichtiger als die einzelnen Werte. Wenn EPA aber halt sehr, sehr niedrig ist, hat man wahrscheinlich auch das Problem mit der Arachidonsäure, dass sich das nicht mehr so gut die Waage halten kann. Das ist noch spannend. Und das Letzte sind die Transfette.
Genau, die Transfette sind dann eigentlich in all diesen Fettsäureprofilen auch nochmal abgebildet. Das ist einfach der Anteil der Transfette am Gesamten. Ne? Und Transfette, vielleicht nochmal kurz als Erinnerung. Am Ende kam das ja, ich glaube, in den 60er Jahren oder so auf. Das sind im Grunde einfach Pflanzenfette gewesen, hauptsächlich, die man halt ja steif gemacht hat, also von flüssig zu steif zu fest gemacht hat. Und dann sowas wie Margarine war ursprünglich halt hauptsächlich auch Transfette. Und heute hat man andere Wege gefunden, wiederum Margarine zu machen. Margarine ist nicht mehr so transfettlastig wie früher. Aber am Ende entstehen die auch sehr stark, wenn irgendwie frittiert wird, wenn irgendwie gebraten wird, wenn halt eben ja irgendwie Gerichte zubereitet werden, gekocht wird. Und natürlich hat man das sehr stark, wenn man irgendwie Fast Food isst, wenn man irgendwie viel auswärts isst und das häufig nicht so gesund ist und nicht so clean ist. Das heißt irgendwie, wenn man, keine Ahnung, beim Inder, beim asiatischen Restaurant, wo halt super viel frittiert wird, ne? Da wirst du halt extrem viel Transfett trotzdem drin haben. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Und der Wert ist sehr spannend, weil das eben auch enorm proinflammatorisch, also proentzündlich wirkt. Und da kannst du halt auch nochmal so ein bisschen deine Ernährung eigentlich challengen und sehen, okay, was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen, dass ich vielleicht häufig auswärts esse oder vielleicht häufig auch einfach frittierte Nahrungsmittel zu mir nehme. Oder du kannst auch sehen, okay, ich mache das eigentlich nicht so häufig, esse aber vielleicht häufiger auswärts und sehe dann, okay, irgendwie scheint es nicht so gesund zuzubereiten. Und da, wo willst du da sein? Du willst auf jeden Fall mal unter 1% sein. Das ist schon mal ganz wichtig, weil drüber ist auf jeden Fall sehr off track. Da bist du dann schon auf einem sehr schlechten Weg. Und im Idealfall willst du eigentlich unter 0,2% sein. Das ist schon richtig, richtig gut dann. Das heißt, du hast eine echt cleane Ernährung. Ich bin, glaube ich, bei 0,3 oder 0,4. Ich glaube 0,4 gewesen, was auch echt in Ordnung ist. Es ist voll im Rahmen, aber es ist halt noch nicht im Optimum.
Ich weiß nicht, wo du warst. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Okay. Irgendwas mit vielleicht 0,5 oder so. Ja.
Genau,
das ist also auf jeden Fall unter 1.
Ist auf jeden Fall, also solange man unter 1 ist, ist man auf jeden Fall halbwegs gut unterwegs. Ne? Dann ist man auf jeden Fall auch schon eher überdurchschnittlich. Das ist schon echt solid. Aber du willst halt eigentlich so niedrig wie möglich kommen, weil Transfette sind immer schlecht. Das ist man jetzt eigentlich sich ziemlich sicher.
Ne? Genau. Jetzt haben wir schon eigentlich so oft in dieser Folge und auch vorher schon darüber geredet. Immer wenn es um Supplementierung geht, sollte man sich zuerst die Ernährung anschauen und mal schauen, wo habe ich denn Potenzial, hier noch mir mehr Omega-3-Fettsäuren mit reinzuholen. Ne? Wenn man jetzt sich vegetarisch oder vegan ernährt, schwierig, weil es hauptsächlich marine Quellen sind, wo Omega-3 in den bevorzugten Formen EPA und DHA eben vorkommen. Das heißt, wenn man kein Fisch isst, dann fällt schon mal sehr, sehr viel weg. Weil ich stelle es mir schwierig vor, das rein über, ich sage jetzt mal, Algenprodukte dann in der Ernährung auszugleichen, ohne ein Supplement, sage ich jetzt bewusst dazu. Ne? Wenn man sich aber von Fisch ernährt, dann gibt es ein paar Fischgruppen, die eigentlich bevorzugt für so eine bevorzugte Omega-3-Quellen sind, sage ich mal. Und das sind fettreiche Kaltwasserfische. Und zwar zum Beispiel ein Lachs, eine Makrele, ein Hering, Sardinen, Sardellen, das sind noch eher kleinere Fische, vor allem wenn man an Sardinen zum Beispiel denkt. Ne? Das sind sehr kleine Fische, das heißt, die haben eher eine geringe Schwermetallbelastung und das sind die effizientesten Lieferanten und die unter Anführungszeichen sichersten Lieferanten auch, wenn es um Fischquellen geht. Ne? Ansonsten, die haben das sehr positiv, weil in diesen natürlichen Quellen, die haben eine sehr hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, viel von dem Omega-3 kann auch aufgenommen werden, weil sie in der natürlichen Triglyceridform vorliegen, da kommen wir später dann nochmal dazu, oder innerhalb von so Phospholipid-Strukturen eingebettet sind. Das heißt, auch ein Omega-3-Supplement sollte man im Idealfall ja immer mit einer fettreichen Mahlzeit einnehmen, obwohl das ja schon Öl per se ist, einfach weil es dann besser aufgenommen wird. Das ist bei Fisch automatisch der Fall, weil Fisch ist ohnehin schon fettreich. Deswegen ist da das Omega-3 auch noch in den natürlichen Strukturen eingebettet. Außerdem bekommt man noch ein bisschen Jod, Vitamin D, ein bisschen Selen. Also es ist einfach diese natürliche Ernährungsmatrix. Das ist sehr, sehr positiv. Ansonsten, genau, aus Umweltschutzgründen, es sind Algen eigentlich die bessere Variante, weil Fische müssen gefangen werden, da steckt eine große Industrie dahinter und Algen, die vermehren sich natürlich immer auch von selber, also insofern wäre Algen theoretisch auch eine sehr gute Variante. Die sind auch noch vegan und vegetarisch, deswegen auch noch für Veganer und Vegetarier geeignet, also ein klassisches Algenöl. Bei Aquakulturen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man Fische jetzt aus Aquakulturen, sage ich mal, isst, weil das ist sehr davon abhängig, wie sie gefüttert wurden. Ne? Also was ist in diesem Futtermehl drin? Da können manchmal auch spezifische irgendwie Medikamente noch drin sein oder Rückstände von Medikamenten drin sein. Weil wenn ich schon Aquakultur habe, dann will ich auch nicht, dass mir die Fische wegsterben. Ne? Weil dann habe ich ja nichts mehr, womit ich Geld verdienen kann. Du hast
unfassbar viele auf einem Raum. Ne?
Genau. Deswegen meistens sind da irgendwelche Futterzusatzstoffe drin, teilweise sind da auch noch Medikamente drin. Das heißt, immer wenn Aquakulturen steht, ist das nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es um Fische geht. Jetzt, das ist eine Möglichkeit, die man hat, von wenn wir jetzt zu Supplementierung übergehen, da gibt es ja die große Debatte Fischöl versus Algenöl. Ich glaube, wir haben schon mehrmals gesagt, Kosten Nutzen ist für uns auf jeden Fall bei Fischöl größer, einfach weil Fischöl sehr viel günstiger, auch hochqualitatives Fischöl und die ist meistens auch ein bisschen potenter noch als Algenöl.
Ja, du kriegst halt, also ich meine, es gibt mittlerweile auch echt starke Algenöle, muss man echt sagen. Also, aber, ein großes Aber, die sind auch richtig teuer. Wir sind da jetzt auch schon lange wieder in der Produktentwicklung und sind immer auf der Suche nach irgendwelchen guten Herstellern. Und mittlerweile gibt es gute, auch mit hohen EPA und DHA-Werten, also auch, dass das Verhältnis sogar richtig stark ist, also was echt beeindruckend ist. Aber halt Preis ist immer noch ein Thema. Ne? Da wirst tendenziell auf jeden Fall mal sicher 30% teurer sein, häufig eher doppelt so teuer. Einfach für die gleiche Menge an EPA und DHA. Und das ist natürlich schon krass. Ne? Und bei EPA, DHA von Fischöl kriegst du häufiger auch eine höhere Dosierung. Das heißt, du nimmst irgendwie 3 Gramm und davon sind halt auch wirklich 70-80%, eher 80% EPA, DHA. Du kriegst halt solche Öle und das kriegst du bei Algen praktisch nicht. Da bist du schon richtig stark, wenn du irgendwie 50-60 hast, eher 50, hast du schon ein richtig hochdosiertes Produkt. Das heißt, du musst eigentlich de facto auch mehr nehmen. Das ist am Ende das Thema. Das heißt, eigentlich für die gleiche Menge musst du mindestens 1-2 Kapseln mehr nehmen. Und da sind wir halt dann wieder auf dem Niveau. Es wird halt auf jeden Fall teurer. Ne? Das muss halt einfach klar sein. Aber du hast natürlich auch weniger Risiko für die klassischen Belastungsphänomene, seien es irgendwie Schwermetalle, was natürlich gerade bei großen Fischen Thema ist, was bei den meisten Omega-3-Fischölen auch gar nicht das Thema ist, weil da werden sowieso nur Sardinen, Makrelen und so genutzt. Du hast aber auf jeden Fall auch weniger das Mikroplastik-Thema, was auf jeden Fall auch ein Teil davon ist, was wahrscheinlich aber in so raffinierten Ölen ohnehin nicht mehr so eine große Sache ist, weil die ja auch gefiltert werden und so weiter. Aber ja, auch da wird wahrscheinlich die Mikroplastikbelastung in dem Fischöl auf jeden Fall höher sein als in einem Algenprodukt, was ohnehin in einer Algenfarm gemacht wurde. Das werden die ja nicht irgendwie aus dem Meer rausholen, sondern es wurde in einer Algenfarm gemacht. Das heißt, es ist super, super safest environment. Da gibt es halt einfach keine Schadstoffe. Das ist am Ende, wie wenn du ein synthetisches Produkt hast, dann ist das einzige Problem bei dem synthetischen Produkt vielleicht noch, dass es Lösungsmittel hat, aber es hat auf jeden Fall mal keine Schwermetallprobleme. Ne? Und so muss man das vielleicht betrachten. Das heißt, das Algenöl ist wahrscheinlich langfristig die safere Wahl, aber du wirst halt auch teurer wegkommen. Und dann gibt es sogar noch Krillöl. Der Krill, das sind ja wirklich so ganz kleine Tierchen, ne? Am Ende so Meeresinsekten, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Die halt die Algen wiederum essen, die darum wiederum auch viel von Fischen gegessen werden. Da hast du natürlich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, ist sehr, sehr bioverfügbar, noch relativ clean. Und ja, da hast du aber auch wieder ein Kostenthema. Krill ist auch sauteuer, ne? Dementsprechend, ja. Also am Ende, ich glaube, wenn man Fischöl findet, wo man weiß, okay, da gibt es Zertifikate zu Schwermetallen, da wurde sich angeschaut, wie ist die Oxidation und so weiter, ist das ein hochwertiges Produkt, ob der Gehalt stimmt, dann hast du eigentlich schon alles, was du haben musst. Ne? Und dann bist du auf jeden Fall safe.
Und bei allen anderen Ölen einfach aufpassen, wie gesagt, Leinöl wird ja häufig diskutiert, aber es ist halt auch sehr reich an Alpha-Linolensäure, die auch gar nicht so gut umgewandelt werden kann vom Körper. Außerdem wird es enorm schnell ranzig, ist auch gar nicht so günstig, eignet sich also für Salate eigentlich nur mäßig. Ne? Also außer man braucht diese kleine, wird auch meistens so in kleinen Flaschen verkauft, weil es so rapide ranzig und schlecht wird. Ja. Das muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Also wenn Omega-3 draufsteht, einfach mal schauen, für welche Omega-3-Fettsäuren sind denn da drin. Dann gibt es noch einen Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte und das ist die Form, weil es gibt sehr viele Omega-3-Präparate, die sind teilweise auch echt günstig und die arbeiten mit Konzentraten. Ne? Und bei diesen eher günstigen, hochkonzentrierten Omega-3-Kapseln, da wird meistens Ethylester verwendet. Also das ist meistens eine Ethylester-Form. Die werden aber Öl wird dann immer von Lipasen gespaltet im Verdauungstrakt. Die kommen meistens aus der Bauchspeicheldrüse. Und diese Ethylester-Form, die kann dann gar nicht so gut aufgespalten werden. Das heißt, das dauert sehr viel länger, dass die aufgespalten wird. Das heißt, die Bioverfügbarkeit ist da ein bisschen schlechter. Ne? Und man ist sehr davon abhängig, dass man sehr viel Fett auch gleichzeitig isst, damit auch genügend von dieser Lipase, von der Bauchspeicheldrüse, stimuliert wird. Ne? Wenn du die einfach nur so schluckst, diese hochkonzentrierten Konzentrat-Ethylester-Kapseln, dann wird da wahrscheinlich relativ wenig ankommen, weil du brauchst ja viel Fett, damit die Bauchspeicheldrüse auch weiß, oh, jetzt kommt viel Fett, jetzt brauchen wir viel von diesen Lipasen, die die Fettsäuren dann aufspalten, damit sie der Körper aufnehmen kann. Und hat man auch viele Studien gemacht, da hat man herausgefunden, dass diese Triglyceridform oder Phospholipidform, die ist sehr viel besser. Und in den allermeisten hochwertigen Omega-3-Präparaten ist es auch die Triglyceridform, die auch natürlich in Fischen so vorkommt. Ne? Hatten wir eh schon gesagt, das ist eine Triglyceridform oder es ist eingebettet in Phospholipide. Das ist bei Krillöl zum Beispiel der Fall. Das hat auf jeden Fall eine sehr gute und sehr hohe Bioverfügbarkeit und deswegen auch super für die Aufnahme im Körper. Und am besten von Ethylester eher die Finger von lassen. Das ist günstig. So lässt sich es auch sehr, sehr hoch konzentrieren, dass man auf einen sehr hohen Prozentsatz an Omega-3-Fettsäuren in der Kapsel kommt. Aber das ist geht dann auf Kosten der Bioverfügbarkeit. Ne? Also du nimmst dann eine hochkonzentrierte Kapsel. Wenn halt die Hälfte nur davon ankommt, hättest du auch gleich eine Triglycerid-Kapsel nehmen können und das Geld da auch noch mit rein investieren. Und der letzte Punkt ist noch der so viel und so heiß diskutierte Totox-Wert. Was gibt's darüber zu sagen?
Ja, Totox kommt einfach von Total Oxidation. Das heißt, du schaust dir einfach in dem Öl an, okay, wie viel von dem Öl ist eigentlich oxidiert. Und Oxidation, das kennt man zum Beispiel eben vom Leinöl. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, wenn das so ranzig wird. Das ist einfach oxidiertes Leinöl dann. Und das willst du nicht, weil das ist erstmal grausig. Das riecht dann auch irgendwie intensiver. Und man sagt, dass es theoretisch auch bei Fischöl so sein kann, dass oxidiertes Fischöl oder eben generell Omega-3-Fettsäuren, dass die dann auch wiederum ein bisschen proinflammatorischer wirken oder einfach nicht so das tun, was sie eigentlich tun sollen und eben auch eine proentzündliche Komponente haben können.
Wegen den Peroxiden halt auch, die entstehen. Genau, ne? Also Peroxid schlecht für den Körper, Aldehyde auch teilweise. Und wenn das dann in sehr hohem Maß der Fall ist, dann
tust du dir nichts Gutes. Es ist total einleuchtend, finde ich. Ne? Und das ist tatsächlich was, worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man solche Produkte kauft. Das heißt, idealerweise gibt der Hersteller einfach ein Zertifikat zur Verfügung, wo eben dieser Totox-Wert abgebildet ist. Und der, wenn er richtig gut ist, dann ist er unter 10 und dann ist man wirklich total fein. Es ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, unter 15 ist in Ordnung. Und drüber sollte man es besser ein anderes Produkt suchen.
Und da muss man im Verhältnis dazu sehen, ich habe das noch rausgesucht, die internationalen Standards sagen Wert von unter 26 ist fein.
Ne? Ja, wahrscheinlich ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Ne? Also ich sag mal so, aber am Ende kauft man so ein Produkt ja, und wahrscheinlich wird der Preis auch nicht wesentlich günstiger sein. Ne? Am Ende kauft man so ein Produkt ja, um was für seine Gesundheit zu tun, oder? Und dann willst du natürlich das Bestmögliche haben. Und ob dann irgendwie vielleicht 2-3 Euro Unterschied sind, mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Und du hast einen Totox-Wert von unter 10, dann würde ich auf jeden Fall dieses Produkt nehmen. Und vielleicht da noch eine Sache, was auch viele machen, sie stellen das Zertifikat irgendwie vom Hersteller hoch und da wurde es dann noch im Öl gemessen, bevor das überhaupt abgefüllt wurde.
Also
und
im
das
Fass
willst du
dann,
nicht.
Genau, ne?
Im Fass
also auch in einem noch sehr wirklich. Großen Fass, da ist dann ein Fass mit mehreren Litern Omega-3, da ist der Kontakt mit Sauerstoff und mit Wärme und mit Licht natürlich noch sehr viel geringer gewesen, weil zwangsläufig während das Öl dann verarbeitet wird in die Kapseln, passiert das noch. Ne? Es kommt mit ein bisschen Sauerstoff in Kontakt, es kommt mit Licht vielleicht in Kontakt, mit Wärme in Kontakt. Genau. Und eigentlich möchtest du wissen, was für ein Produkt du am Ende bekommst. Und da wird manchmal so ein bisschen getrickst, sage ich bewusst dazu. Ja. Deswegen ist auf jeden Fall, kann man das hinterfragen, wenn es krass niedrige Totox-Werte sind. Also wenn da irgendwie 2 oder 3 steht, das ist fast schon... Also sehr, sehr,
fast
sehr
so gut,
schwierig
zu
erreichen.
Ja.
Und in sehr vielen Fällen, ich sage jetzt nicht alle Fälle, aber in sehr vielen Fällen ist es so, dass das dann im Fass gemessen wurde und nicht im fertigen Produkt. Das ist immer noch was man im Hinterkopf behalten sollte.
Ja.
So, jetzt haben wir so viel über Omega-3 geredet. Ich mache noch ein ganz kurzes Wrap-up. Mhm. Was ist wichtig bei Omega-3? Am Ende ist es ein Biomarker, den man messen kann. Man kann sich ein paar verschiedene Parameter anschauen. Man kann sich den Omega-3-Index anschauen. Man kann sich den Omega-6, Omega-3, das Verhältnis anschauen. Dann noch ein weiteres wichtiges Verhältnis ist Arachidonsäure zu EPA. Das ist wichtig für die Entzündungsbalance. Und dann kann man sich noch die Transfette anschauen. Das ist auch noch sehr relevant, sollte unter 1% liegen. Einfach noch ein bisschen zurückspulen, wenn man die genauen Werte möchte. Und das kann man messen. Es macht Sinn, dass man das sich am Anfang mal anschaut, einfach um abzuschätzen, wie groß ist denn der Bedarf. Ne? Ich glaube, es muss jetzt nicht jeder eine Genanalyse machen und schauen, wie schauen meine FATS-Gene aus, ne? FATS 1, FATS 2. Das ist nice to know, aber am Ende kann man das sehr, sehr gut auch über Ernährung und Supplementierung, wenn notwendig, steuern. In sehr vielen Fällen ist eine Supplementierung nötig, einfach wegen diesem großen Omega-6-Überschuss auch, ne, dass man diese Balance überhaupt herstellen kann. Ansonsten kann man auch sehr viel über die Ernährung machen, da ein bisschen aufpassen, wo kommt denn das Omega-3 her? Wenn auf der Packung steht, reich an Omega-3, schauen, ist es EPA, DHA oder ist es einfach nur Alpha-Linolensäure? Weil da haben wir alle heutzutage schlichtweg einfach ein Umwandlungsproblem. Und beim Supplement, ob Fischöl oder Algenöl, ist eigentlich ziemlich egal. Algenöl ist meistens teurer, deswegen tut es Fischöl eigentlich auch, wenn man nicht vegetarisch oder vegan sich ernährt, und auf die Qualität achten. Ne? Sollte Triglyceridform sein, sollten niedrigen Totox-Wert geben, im Idealfall unter 10, unter 15 ist auch noch okay. Wenn sehr niedrig, ein bisschen skeptisch werden, wo es denn gemessen wurde, was das Fass oder was das fertige Produkt, das einfach im Hinterkopf behalten. Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, das Einzige, was ich noch sagen kann, lasst euch mal testen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Diese At-Home-Tests kriegt man eigentlich überall, natürlich auch bei Molecular. Schaut euch gerne mal da die Tests an. Es lohnt sich, das hin und wieder mal zu tracken. Wenn man jetzt aber gerade anfängt und noch nie Omega-3 zu sich genommen hat, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man erstmal einfach anfängt zu supplementieren. Weil man wird eh zu niedrig sein. Also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 90%, dass man zu niedrig ist.
So ist es. Alles klar. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt, dann einfach Bescheid geben. Ne? Podcast@beyondlifespan.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und ansonsten einfach kommentieren auf YouTube oder auf Spotify. Wir schauen uns das alles an, antworten da auch bei Zeiten auf die Kommentare. Und sonst gibt es dann nochmal eine gesammelte Frage-Antwort-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Max. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.
Danke und ciao.